Google, was willst du von mir?
Google.
Deutschland gegen Estland, Spiel beginnt bald. Ja, du
Ja,
beginnst
ja.
auch bald, ey. Google.
Ja, da hat es ja auch recht.
Ja, da hat es recht, aber kennt es mich? Denkt das, ich gucke das?
Ich weiß
Dann
es
auch noch
nicht.
Dienstagabend. Hallo?
Ich weiß es nicht. Ich bin voll im Frauenfußballfieber. Also ich bin
Oh
in
ja.
der WM bin ich, also voll bin ich da.
Wie läuft das? Wie läuft es?
Gut.
Ja? Schlagen sich die deutschen Frauen gut?
Oh, das weiß ich nicht. Aber ich gucke das nicht aufgrund von einer Mannschaft, sondern ich gucke das, weil ich Fußball gucken mag. Das ist schön, das ist klasse. Teilweise ist das ein richtig schöner, toller Kombinationsfußball. Ich bin total hingerissen. Und diese Emotionslosigkeit der Frauen.
Die
Fantastisch.
heulen nicht rum,
Nein,
oder
da wird
was?
nicht geheult. Weißt du, wenn du so einen Ronaldo anpustest, der tut so, als wenn du ihm den Fuß abgehackt hast. Frauen spielen mit gebrochenen, weiß ich nicht, Füßen und Fingern und Ärmen. Und es gab ja irgendwie mal eine Torfrau, die da irgendwie mit angebrochenem Arm weitergespielt hat oder sonst irgendwie. Das ist ja also bei Männern undenkbar.
Das ist es
Und dieses
allerdings. Meine
Geschreie
Güte.
und dieses, als wenn, wirklich, als wenn denen gerade irgendwie ein Messer irgendwo reinrammt. Das ist unwahrscheinlich. Frauen machen das nicht. Frauen akzeptieren die Entscheidungen der Schiedsrichterinnen auch. Das ist unglaublich. Frau Eichler,
Tja.
ich glaube, Männer sind zu emotional für die Welt.
Auf jeden Fall zu emotional für Fußball, ja.
Und für Politik.
Und für Politik. Sowohl im Stadion, also sitzend und spielend, wie auch im Bundestag, sitzend und redend, ja.
Ja, das ist alles nix. So. Vielleicht sollten wir uns. Vielleicht muss sich die Evolution von den Männern verabschieden.
Nee, die müssen ja nicht weg. Die können auch an Herd. Also
Ja,
am
das
Herd
können
stehen sie
die.
gut. Das können die wohl machen.
Meinst du, die
Soll
können
ja welche
kochen?
geben, die können das. Manche können das. Die anderen müssen das dann halt lernen, ne? Bringt ja nichts. In der Politik machen sie zu viel kaputt.
Tja. Machst du nix.
Richtig, wie man hier so schön sagt. Machst du nichts, guckst du nur.
Ja.
Musst du durch. Hilft dir keiner.
Uns hilft auch keiner.
Ach, nee, wir müssen das immer alleine
Irgendwann
machen
müssen wir das
hier.
alleine machen, ne? Alles muss man alleine machen.
Echt. Kann man nicht mehr an Praktikanten, also liebe Pre-Show-Hörerinnen und Hörer. Ach, wir haben ein unbezahltes Praktikum abzugeben.
Ja.
Zeitlich unbegrenzt. Ihr dürft auch mal was sagen. Ach.
Du lieber Himmel.
Wir nehmen auch Männer.
Ja, aber die dürfen nicht so emotional sein.
Na, wenn die sich benehmen, werden die auch lieb gehabt. Das ist okay.
Ja, das stimmt.
Die dürfen auch mal schimpfen.
Ja, schimpfen muss man ja immer.
Dann auf in die Sendung. Herzlich willkommen zur 301. Folge der Feuilletöne, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Und heute starten wir, wie immer, mit Gelesen zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier. Wir haben endlich den vierten Roman von Gerhard Hentschel gelesen, den vierten Roman über Martin Schlosser, der da heißt Abenteuerroman. Gerhard Henschel, ich hole jetzt nicht so weit aus, denn wir haben, wie gesagt, schon in drei verschiedenen Episoden über ihn gesprochen, wurde 1962 geboren und lebt als freier Schriftsteller in der Nähe von Hamburg. In den Episoden 286, 291 und 298 haben wir über die ersten drei Teile gesprochen, der Martin Schlosser Chronik sozusagen, die hießen Kindheitsroman, Jugendroman und Liebesroman. Jetzt haben wir den vierten, nämlich den Abenteuerroman. Und hier geht es um die Erlebnisse des mittlerweile fast erwachsenen Martin Schlosser. Wir schreiben das Jahr 1982. Kohl wird Kanzler. Martin Schlosser hat endlich eine Freundin gefunden. Es beginnen die zermürbenden Beziehungsdiskussionen. Und natürlich möchte Martin nichts dringender als endlich Meppen entfliehen. Meppen haben wir ja in den letzten Romanen schon sehr gut kennengelernt. Und das kann man nachvollziehen. Erstmal muss er dafür jetzt sein Abitur bestehen. Wir erfahren, wie ihm das gelingt. Und danach muss er sich als Spülkraft in einem Hotel auf Norderney bewähren. Wir erfahren, wie das Soldatenleben ist und wie ihm seine Drogenexperimente bekommen, wie ihm das Wohngemeinschaftsleben gefällt, wie lange er seine Beziehung retten kann. Und diesmal führt uns Martins Weg nach Brokdorf, Hamburg, Amsterdam, Osnabrück, Bielefeld, München, Venedig, Wien und Göttingen und dann immer wieder zurück ins ach so verhasste Meppen. Also wir kommen ganz schön rum. Aber Martin Schlosser bricht nun endlich in die weite Welt zu großen Abenteuern auf. Herr Martinsen.
Ja, der Ort heißt übrigens Brokdorf.
Brokdorf, oh Gott.
Ja, ich weiß, wenn nicht norddeutsche Menschen Orte aus dem Norden aussprechen, das ist ein bisschen schwierig, aber es heißt Brokdorf. Die Älteren erinnern sich, Atomkraft, nein danke und so.
Ja, ich gehöre nicht dazu. Also die Aufkleber kenne ich noch. Aber gut, Brokdorf, genau. Wieder was gelernt.
Das war damals so in den 80er Jahren. Einer der Gründe, warum man sich als junger Mensch politisiert hat. Und natürlich auch, dass Kohl Kanzler wurde, nicht? Das war natürlich auch ein weiterer Grund. Nun,
den immerhin kenne ich noch. Das ist, also bei Kanzler denke ich an Kohl. Der war ja lange noch.
Ja. Der hat mich bis ins Erwachsenenalter, aber es ist wirklich unglaublich. Mhm. Also, das ist unfassbar. Durch die ganze Pubertät hat er mich begleitet. Das ist nicht zu glauben. Und Postpubertät, also Wahnsinn. Der war ganz schön lange, 16 Jahre, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, jetzt ist er aber in Bielefeld, oder?
Jetzt ist er in Bielefeld, also ich muss gleich auch mal richtig schimpfen.
Oh.
Soll ich das mal vorweg tun?
Ja, das ist ja jetzt meine Frage gewesen, weil ich habe es ja auch gelesen und dachte, aha, Bielefeld. So, jetzt wäre natürlich meine erste Frage gewesen, wo war das in Bielefeld und was hat Frau Eichler dazu zu sagen? Kann sie das einordnen? Gibt es das alles wirklich?
Das gibt es leider alles wirklich. Das gibt es alles wirklich. Ich habe, also, dass Bielefeld so ein Regenloch ist, halte ich ja für ein Gerücht. Ne? Immer wenn ich in den Ruhrpott fahre von Bielefeld aus, regnet es im Ruhrpott und nicht in Bielefeld. Aber gut, hier ist der Teutoburger Wald, da regnet es oft ab, macht man nichts dran. Ja, Martin Schlosser will sein Zivi in Bielefeld machen. Heike studiert ja da. Von daher die Uni, natürlich alles gekannt. Das damals noch so benannte Innenstadtstadion, die Alm. Die Zeitung Neue Westfälische gibt es auch immer noch. Die Ostermärsche, ganz großes Ding. Dann lästert er wie verrückt über Gellershagen und über die Jöllenbecker Straße. Da wollte ich schon sagen, die sind gar nicht so scheiße, aber aus beidem bin ich schon weggezogen. Von daher, okay, und zustimmen musste ich ihm bei der Aussage, dass die Stadtteilnamen von Bielefeld wirklich selten dämlich sind, zumindest für Außenseiter, das bin ich ja eigentlich auch. Also Ummeln und Hillegossen und das klingt irgendwie alles, als hätte jemand besoffen auf einer Karte irgendwie gewürfelt. Aber ja, gut, das ist in Ordnung. Aber so oft regnet es nicht.
Ja, wo hat er denn jetzt gewohnt in Bielefeld? Hat er da gewohnt, wo du gewohnt hast, oder?
Ja, im Norden soweit. Dann war noch irgendwie Tante Gertrud wohnt in Sennestadt, habe ich mir noch notiert. Das ist wieder auf der ganz anderen Seite. Davon kenne ich nicht so viel. Ja. Nee, aber im Norden und Westen Bielefelds, halt da, wo die ganzen Studis wohnen. Ne? Da. Doch, da trieb ich mich auch mal rum.
Ja, er ist genau, Zivildienst ist das Stichwort. Außerdem war er auf Norderney. Da habe ich mich wieder aufgeregt, weil das sind ja Bedingungen da gewesen. Das ist ja gegen sämtliche arbeitsrechtliche Geschichten, die es hier überhaupt gibt. Also das ist ja, das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja unfassbar. Geht ja gar nicht.
Das ist wahr.
Und dass der Anwalt, da der Onkel von Martin, ihm dann auch noch erzählt, du musst das einhalten, da, das geht nicht anders, du hast einen Arbeitsvertrag. Das wäre mir ja schon wieder damals völlig, das wäre mir an seiner Stelle ja völlig egal gewesen, ne?
Dass ausgerechnet der Anwalt sagt, ne? Also ja. Ich wollte mal sagen hier, Arbeitszeitgesetz geht vor Arbeitsvertrag. Habe ich gerade erst gelernt. Also.
Ja, siehste. Dieser Anwalt übrigens, ich habe das alles mal nachrecherchiert, der wurde dann wirklich später Verfassungsdingsbums.
Ui.
Den gibt es auch wirklich.
Puh.
Ja, genau. Und in dem Buch wird er das auch irgendwann mal, glaube ich. Genau, also das ist schon extrem autobiografisch alles. Also das ist, der gehört tatsächlich zur Familie von Gerhard Henschel. Er hat also wirklich einen Onkel, der dann Verfassungsmensch wurde. Und so weiter und so fort. Also so viel zu dem Thema. Also das ist schon, es ist einfach schlicht eine Autobiografie, hat sich nur einen anderen Namen ausgesucht. Ist schon sehr spannend. Auf jeden Fall. Genau. Ja, Zivildienst, die Älteren erinnern sich, war bei ihm genau wie bei fast allen anderen, nicht bei allen, aber bei vielen anderen, ja, so viel zu tun hatte man da nicht, ne?
Bei der AWO war es, glaube ich, ne?
Genau, im Büro irgendwo. Also, ja, also viele saßen tatsächlich auch nur rum. Das war tatsächlich so. Also für all die Leute, die glauben, wir müssen jetzt unbedingt wieder einen Zivildienst einführen für alle, überlegt euch das gut, weil da kommen dann wieder genau solche Stellen bei raus und das ist dann für alle frustrierend. Also es ist immer schöner, wenn Menschen freiwillig was machen, nebenbei mal so, aber egal. Ja, Norderney habe ich als extrem unschön empfunden, auch also schön beschrieben, deswegen habe ich es als unschön empfunden. Als unschön habe ich auch die Zelterei empfunden, da habe ich wieder gemerkt, ja nee, jetzt weiß ich auch, warum ich das alles nicht will. Also das ist aber furchtbar. Nichts für mich. Dieses alles mit, also da irgendwie auf dem Boden rumschlafen und, also nee. nee. Das ist mir alles nix. Und nicht vernünftiges.
Aber die Natur.
Ach, Natur. Wird man eh nur krank von.
Was?
Ja, nämlich.
Manchmal.
Nee. Geh mir weg. Also, ich brauche ein fließendes Wasser und ich brauche eine Matratze. Ich habe ja nicht viel Ansprüche, aber diese beiden Sachen müssen bitte gegeben sein.
Ja, zugegeben, fließendes Wasser war schon nicht die schlechteste Errungenschaft der letzten paar hundert Jahre.
Und eine Matratze. Das ist schon wichtig. Für den fast 50-jährigen Rücken. Also.
Oh.
Das mag er schon gerne. So ein Maträtzchen, das ist schon eine schöne Sache so. Nee, also davon, und da komme ich auch nie wieder hoch da, wenn ich da auf dem Boden rumdüdel da irgendwie. Nein, also.
Ja, deswegen habe ich eine Hängematte, ne? Da kann man einfach rausfallen.
Ah, das ist sehr vernünftig, ja.
Ja.
Das ist sehr vernünftig. Ja, also auf jeden Fall, das war mir ja wieder überhaupt nichts. Was ich wieder, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, das Buch ist ja so cool geschrieben, dass man mit Martin Schlosser ja immer mitleidet, mitlacht und sich mitfreut. Und ich war immer dann am glücklichsten, wenn er in Jever war. Mal wieder. Das ist die Zeit, die mir immer am besten gefällt. Also man kann mit Martin richtig durchatmen. Das ist total schön da. Das muss ein toller Ort für ihn gewesen sein und immer noch sein. Also da scheint das aber alles schön, da ist Oma Jever und das alles und das ist schön. Das ist cool. Ansonsten,
Ja, jetzt wo du sagst, das liegt auch am Schreibstil, ne? Dass man das so mitfühlt.
Ja.
Stimmt.
Auf jeden Fall. Am bedrückendsten ist immer Meppen, weil auch der Vater, finde ich, immer noch einen draufsetzt. Und Bielefeld, ja, also richtig begeistern konnte, also im übertragenen Sinne, also dass ich sagen kann, oh, da möchte ich jetzt aber gerne mal hin. Von mir aus so, wenn ich jetzt nicht Leute da kennen würde, würde ich sagen, ja, vielleicht brauchen wir da auch nicht unbedingt.
Nee, er stellt sich schon sehr langweilig dar und das ist es ja letztendlich auch. Bielefeld ist die mittelmäßigste Stadt, die es da gibt. Nicht umsonst sind hier die ganzen, diese Telemarketing-Umfragenunternehmen. Mhm. Bielefelder sind einfach durchschnittlicher als jeder Durchschnitts-Bielefelder.
Mhm.
Ja, die Christian Müllers sozusagen sind hier sehr weit verbreitet.
Ja.
Nicht unbedingt spannend, dafür stabil.
Ja, auf jeden Fall fühle ich immer so mit ihm mit und kann das alles so nachvollziehen und nachempfinden. Mhm. Ich war richtig glücklich, als er von Norderney weg war. Das hat mich richtig beglückt, als er da weg war. Ich habe sehr gelitten, diese Passagen da, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir nicht gefallen, also im Sinne von, das hat mir gefallen, aber wie er geschrieben hat, hat mir gefallen, aber die Zeit, die er da verbracht hat, hat mir nicht gefallen. Also das ist schon sehr, sehr cool geschrieben. Auch wieder natürlich durchsetzt von all diesen ganzen Sachen, die es damals so gab in den 80er Jahren. Wie gesagt, 1982, da kann ich dir ganz genau sagen, was in den Charts war. So langsam bin ich da ja, also, ne? Und so weiter und so fort und was da abging. Das ist schon sehr geil. Das ist wirklich einfach ein Zeitdokument.
Ja, wir haben es so schön genannt, Temporalkolorit.
Ja.
Da ist eine Menge von enthalten.
Genau, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und das ist schön, man sieht die Zeit, man riecht die Zeit. Also wenn man damals schon gelebt hat, natürlich. Und das ist sehr, sehr cool, Das hat was. Das hat wirklich was. Und dann lernt man so Orte kennen, die einem sympathisch sind und nicht so sympathisch sind. Göttingen zum Beispiel war mir auf Anhieb viel sympathischer, da war ich aber auch schon.
Mhm. Mhm.
Das war eine Stadt, die ich immer mochte und die auch, hat die auch relativ wohlwollend beschrieben. So, das ist schon ganz, ganz spannend. So wie er das so schafft, Stimmung zu erzeugen und Bedrückung zu entzeugen, oder auch Freude zu erzeugen bei den LeserInnen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, geh hier hin und lese diesen Zyklus. Mhm. Er macht so viel Spaß. Es passieren immer wieder neue Sachen. Und man lebt ja auch mit diesem Typ mit, sozusagen.
Ja, ich freue mich sehr, wenn wir jetzt in die nächste Zeit, in den nächsten Roman springen. Dann bin ich endlich auch schon geboren gewesen.
Ja.
Kann ich das auch so mitfühlen? Nein, aber in jedem Fall. Man kann die ganze Zeit spüren, wie es Martin geht. Das ist so subtil zwischen den Zeilen. Es ist ja nicht so, als würde er sagen, Mappen ist so bedrückend. Also gut, manchmal sagt er auch das, aber man fühlt das einfach. Mhm. Das stimmt schon. Das ist alles gezeigt und nicht geschrieben, nicht erzählt, sondern das wird uns gezeigt.
Mhm.
Genau richtig.
Finde ich auch. Also ich finde, das ist einer der, ich nenne es jetzt einfach mal frecherweise Autobiografien, die man lesen muss.
Große Leseempfehlung für Gerhard Henschels Martin Schlosser-Reihe.
Ja, definitiv. Wie hast du dieses Buch empfunden im Verhältnis zu den anderen?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich so parteiisch war, immer wenn er über Bielefeld gelästert hat. Ich muss sagen, es hat mir mit am besten gefallen. Ah. Vielleicht aber auch durch die vielen verschiedenen Orte. Es ist insgesamt mehr passiert, hatte ich den Eindruck.
Mhm.
Ja, es war ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Achterbahnfahrt. Mhm. Deswegen, doch, das habe ich sehr gerne gelesen.
Mhm.
Ja, ich glaube, vielleicht ist es sogar mein Liebstes von den vielen.
Okay. Spannend.
Ah, gut, vielleicht liegt es auch tatsächlich am Lokal- und Temporalkolorit, dass ich einfach sehr viel davon besser kannte als in all den anderen Romanen.
Ja, klar. Mhm. Ja, spannend. Eine weitere große Empfehlung von uns, der Abenteuerroman von Gerhard Henschel. Erschienen ist das Ganze im Hoffmann und Campe Verlag. Wir kommen von einer außergewöhnlichen Autobiografie eines außergewöhnlichen Autors zu einer außergewöhnlichen Band, nämlich zu Mono, und wir kommen zu Nowhere. Now Here. Von der japanischen Instrumentalband, wie sie gerne genannt werden möchte, Mono. Die wurde 1999 in Tokio gegründet, und jetzt kommt wieder der Moment, wo ich bereue, dass ich diese Band in diese Sendung aufgenommen habe, weil ich kann keinen einzigen dieser Namen auch nur ansatzweise richtig aussprechen. Also die Band besteht aus Takakira Takagoto, also genannt Taka, der E-Gitarre und Glockenspiel spielt, Hideki, genannt Yoda, Soematsu, ebenfalls E-Gitarre und Glockenspiel, dann Dam Mayuri Kipola oder Kipola, ich weiß es nicht, am Schlagzeug, und Tamaki Kunishi, die E-Bass, E-Gitarre, Klavier und wiederum das Glockenspiel spielt. Also Glockenspiel ist in dieser Band auf jeden Fall sehr angesagt. Wenn wir japanische HörerInnen haben oder Menschen, die Japanisch können, gerne uns mitteilen, wie die Namen wirklich ausgesprochen werden, weil das weiß ich leider nicht. Also wenn das komplett falsch war, gerne verbessern. Also, Mono erklärte, dass das Ziel darin bestehe, über das Genre hinauszugehen, und lehnt deswegen auch das häufig im Zusammenhang mit der Band verwendete Post-Rock-Label ab. Deswegen auch Instrumentalband. Monos Sound zeichnet sich durch die Lead- und Rhythmusgitarre von eben Goto und Yoda, wir nennen jetzt mal die Spitznamen von denen, aus, die natürlich Hall-, Verzerrungs- und Verzögerungseffekte ausgiebig nutzen. Die Live-Auftritte der Band zeichnen sich durch ihre Intensität sowohl im Spiel als auch in der Dynamik aus. Es ist sehr laut, wenn die live so unterwegs sind. 2018 wurde die Band als einer der Headliner zum Londoner Meltdown Festival eingeladen, und zwar persönlich von Robert Smith angefragt. From The Cure, Ritterschlag. Mehr geht nicht. Nicht? Damit ist man im Olymp angekommen, die Band ist somit im Himalaya. Machen wir uns nichts vor. So, also auf diesem Album fügt die Band dem Ganzen noch einen Hauch Elektronik hinzu. Das haben ja viele Bands auch schon vorher gemacht, das so eben jetzt auch Mono. Es gibt den neuen Drummer, eben Dame Mayuri Kipola, wie auch immer. Außerdem wird das erste Mal gesungen. Das kennen wir von Caspian. Die haben das auf ihrem letzten Album auch gemacht. Da kommt übrigens demnächst auch was Neues. Nun, die lange Karriere dieser Band hat sie praktisch in jeden Winkel dieses Planeten geführt. Und das bereits mehrmals, also einige Male. Und der NME sagte einst, das ist Musik für die Götter. Nun, ob das bei Nowhere, Nowhere auch so ist, wissen wir nicht. Das werden wir gleich herausfinden. Jedenfalls wurde es 2019 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Band weltweit veröffentlicht. Das Album wurde erneut von Steve Albini, dem langjährigen Freund der Band, produziert. Frau Eichler.
Ja, Nowhere, Now, Here. Erstmal großartiger Titel. Ist ein unheimlich dichtes, ja, Instrumentalwerk. Ich finde schon, dass es ganz schön postrockig ist. Da können sie sich gegen wehren, aber da muss man sie nun mal irgendwie mit einordnen. Ich fand es beeindruckend dicht und tief. Also da ist schon, ich meine, dafür ist Postrock bekannt. Es baut sich auf, es werden große Harmonien, dann wird mit Dynamik gespielt, es wird lauter, es wird leiser, tralala. Das können sie aber alles ziemlich gut. Das können sie an vielen Stellen gar nicht mal so viel anders als andere Postrock-Bands. Aber mein Eindruck war, dass sie einfach sehr sicher und gekonnt die richtigen Instrumente zur richtigen Zeit bringen. Es passt alles sehr gut zusammen. Das macht ganz großes Kino und hört sich tatsächlich auch häufiger mal an, als käme es aus dem Kino. Also wenn da auch mal hier ein Chor hier, was war das, ein Cello, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommen einfach immer an den richtigen Momenten. Was nicht so ganz an den richtigen Momenten kommt, ist das Ende. Ich fand einige Songs ein wenig zu lang und manchmal drohte es ein wenig langweilig zu werden. Nun, wer Postrock nicht so gerne mag, wird sagen, das ist doch fast immer so, dass es sich alles immer nur wiederholt. Das finde ich, machen andere Bands allerdings wesentlich kompakter, jetzt auch unabhängig von der Länge, dass man ein bisschen engagierter dabei bleibt. Bei Nowhere Now Here hatte ich doch einige Stellen, die mich ein bisschen ermüdet haben, wo ich nicht mehr so gespannt war, wie es weitergeht. Obwohl so viele Stellen von diesem Album wirklich toll sind und teilweise sogar geradezu überwältigend sind, ganz toll arrangiert sind. Und dann fängt es wieder an, so ein bisschen zu schwelgen und zu schunkeln. Und dann drifte ich irgendwann ab. Das fand ich schade. Also das hätte man noch ein bisschen verdichten können vielleicht an der Stelle. Handwerklich verdichten können, wenn man das so sagen kann. Trotzdem ein tolles Album, tolle Songs drauf, sehr melancholische Songs drauf, weniger was für den Sommer, eher was für den Winter. Und aber definitiv eine Hörempfehlung für Nowhere, Now, Here von Mono.
Ja, ich habe das Album eigentlich erst so gehört und dachte, ja, das ist halt Mono. So, kann man so machen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das ist ja Mono. Und ich mag Mono. Und ich mag auch dieses Album wieder sehr, weil sie diese Melancholie haben, die mir sehr gut gefällt. Da stehe ich ja nun wiederum sehr drauf. Ja, vielleicht hätte es gereicht oder vielleicht hätte man zwei Songs rausstreichen können, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das mag schon sein. Ich bin trotzdem großer Fan dieser Band und finde auch dieses Album, auch wenn sie nicht wollen, dass man sie als Post-Rock-Band bezeichnet, ich bin geneigt, es trotzdem zu tun. Es gibt ja auch Bläser auf diesem Album und alles Mögliche, das ist ja auch alles in Ordnung. Ist aber für den Post-Rock nichts Außergewöhnliches, das hat Talk Talk ja mit in den Post-Rock reingebracht. Es ist ansonsten natürlich für Außenstehende ein typisches Post-Rock-Album. Man spielt mit dieser Dynamik, man spielt mit diesem Crescendo halt. Es wird halt immer lauter und lauter und lauter und verdichtet sich immer mehr. Es beginnt mit allen möglichen Ambient-Clean-Phasen, wie man das vielleicht auch von Shoegaze kennt. Und dann eben beginnt dann irgendwann mal der Overdrive, Distortion, wie auch immer. Und das endet dann in einem Fass, weiß ich nicht, Delay und Reverb-Inferno, wie das dann meistens so ist. Das ist auch hier so, aber ich weiß nicht warum, aber ich finde die Melodien, die Mono macht, immer besonders toll. Mhm. Die mag ich sehr gerne. Diese Melancholie, die finde ich super. Da stehe ich total drauf. Ich mag die Bassistin sehr gerne. Ich mag auch das Lied, wo sie singt. Nämlich eben Breathe. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Das passt schon. Auch das ist ja für eine Post-Rock-Band durchaus was Außergewöhnliches. Also ich finde das Album richtig gelungen. Ich mag das. Ich mag auch die Art, wie Mono komponiert. Ich mag, wie die arrangieren. Ich mag, dass die auf der Bühne meistens, der Gitarrist, der sitzt zum Beispiel auf der Bühne, wenn die live spielen. Das finde ich sehr außergewöhnlich und sehr schnuffig. Das gefällt mir sehr gut. Also die machen schon einige Sachen ein bisschen anders. So, das ist schon sehr cool. Ich bin also biased und deswegen, ich mag das Album wirklich sehr und ich kann das auch gut hören, auch gerne öfter. Hab da also überhaupt kein Problem mit. Und deswegen ist es für mich, obwohl es vielleicht ein typisches Post-Rock-Album ist, gar kein typisches Post-Rock-Album, sondern ein Mono-Album. Und weil das so ist, bekommt dieses Album von mir ein Rent.
Hm, wow. Sehr gut. Jetzt werde ich mal einfach aus Prinzip rebellisch sein und dem Ganzen nur ein Läuft geben, obwohl es ein extrem gutes Album ist, weil mir einfach noch ein kleines Stückchen fehlte. Also ein Läuft von mir für Nowhere Nor Here. Und damit kommen wir zu Gesehen. Wir haben uns mit Hazel Broga beschäftigt, die 1993 in San Diego, Kalifornien geboren wurde. Sie ist damit eine schweizerisch-US-amerikanische Slam-Poetin, Stand-Up-Comedian, Kabarettistin, Autorin und Moderatorin. Durch ihre Geburt in den USA besitzt sie dann eben neben dem Schweizer Bürgerrecht auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Das ist relativ praktisch. Und nach der Beendigung der Kantonsschule begann sie ein Studium der Philosophie und Literatur an der Universität Zürich, über die sie auch sehr gerne Witze macht. Dieses Studium hat sie allerdings nie beendet. Sie hat dennoch eine ganze Menge erlebt seitdem. Sie schrieb von 2014 bis 2017 eine zweiwöchentliche Kolumne für die Zeitschrift Das Magazin, war von 2013 bis 2014 Kolumnistin für Hochparterre und für die Tageswoche. Sie moderiert den Live-Talk Hazel Broga Show and Tell im Zürcher Theater Neumarkt. 2013 gewann sie den Schweizer Meistertitel im Poetry Slam bei den vierten Poetry Slam Meisterschaften. 2015 startete sie ihr erstes abendfüllendes Kabarettprogramm, das Hazel Broga passiert heißt. Mittlerweile, 2019, ist sie mit ihrem zweiten Soloprogramm Tropical auf den Bühnen zu sehen. Dazwischen war sie noch in der Heute-Show als Außenreporterin zu sehen. Sie war Gast bei der Anstalt. Sie hat auch den Kabarettpreis Salzburger Stier gewonnen. Also eine ganze Menge schon geschafft. Seit 2019 ebenfalls produziert und moderiert sie zusammen mit Thomas Spitzer die YouTube-Serie Deutschland, was geht. Da werden besonders skurrile oder besondere Orte in Deutschland vorgestellt. Und da treten dann auch andere Comedians auf, zum Beispiel Lutz van der Horst oder Nico Semsrott, den wir ja auch schon in der Sendung besprochen haben. Wir haben uns jetzt mal eine kleine Auswahl ihrer Kabarett- und Poetry-Slam-Werke angesehen und bin ich sehr gespannt, was Herr Martinsen da erlebt hat.
Ja, ich habe sie tatsächlich überhaupt erstmal mit Nico Semsrott so ein bisschen in Verbindung gebracht. Das erinnert mich so ein bisschen dran. Sie hat auch diese trockene, ja, sie wirkt fast schon so ein bisschen abwesend auf der Bühne. Also, ne, also Semsrott ist ja auch so relativ emotionslos auf der Bühne. Mhm. Und sie auch. Also nicht abwesend, aber emotionslos halt. Sie macht da keine wilden Gestiken und keine rhetorischen, akrobatischen Dinge, um die Leute zu erreichen, sondern macht das eher wie Nico Semsrott relativ emotionslos halt.
So ein bisschen gleichgültig.
Ja, ne? Gleichgültig, genau. Interessant, hat mir sehr gefallen. Das fand ich sehr schön. Ich musste die erstmal finden, das war gar nicht so einfach, weil ich musste erstmal gucken, um wen handelt es sich überhaupt. Ich habe dann eher Interviews gefunden erstmal. Da gibt es derer zum Beispiel zwei vom Das Rote Sofa, glaube ich, heißt es. Das ist ein österreichischer YouTube-Channel, der sowieso ziemlich gut ist, den kann man echt mal gucken.
Oh ja, mhm.
Das macht auf jeden Fall Spaß und da war sie sogar zweimal. Dann musste ich erstmal gucken, es gibt dann so Playlists, wo man dann schauen kann, was sie so macht. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Art von ich nenne es jetzt mal Kabarett-Komik, Comedian, whatever, als das, was ich so kenne von früher. Das ist halt eine neue Art, das rüberzubringen. Für mich ist das spannend, weil ich das so noch nicht kenne, beziehungsweise weil Nico Semsrott der erste war, bei dem ich so gesehen habe oder gehört habe. Insofern ist das für mich immer noch eine neue Geschichte, die ich gerade erst kennenlerne. Und ist so ein bisschen das Gegenteil, wenn man so will, von Caroline Kebekus, ne?
Die so völlig aufgeregt über die Bühne hüpft.
Ja, ja. So. Sehr interessant, also spannend, was es alles so Facetten gibt und für unterschiedliche Dinge, die auf der Bühne passieren, wie teilnehmend Kebekus ihre eigenen Geschichten erzählt und wie teilnahmslos das Ganze aber Hazel Brugger macht. Das ist total schön zu sehen. Sehr, sehr spannend beides auf jeden Fall und beides auch sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel Spaß an dem Ganzen. Ich muss allerdings zugeben, ich muss noch sehr viel mehr davon sehen. Ich habe noch kein komplettes Programm gesehen. Insofern kann ich immer nur von diesen Ausschnitten reden und das ist immer meistens, das ist dann meistens ein bisschen schwierig. So, aber das, was ich gesehen habe, fand ich sehr cool.
Ja, das ging mir auch so. Sie ist natürlich ein Paradebeispiel für Millennials, wie man die Generation so schön nennt. Mhm. 93 geboren und auch diese Gleichgültigkeit, dieser Zynismus, leichte Arroganz, gibt es so ein schönes Abziehbild auch von dem, was man dieser Generation so vorwirft. Andererseits ist sie auch sehr gut darin, diese Witze zurückzugeben und sich über ihre Elterngeneration, genauso wie die jüngere Generation, aber vor allem ihre Elterngeneration lustig zu machen und all das, was sie so verbrochen hat gegenüber ihrer. Ja, großartig. Ich sehe sie auch sehr gerne, weil sie so trocken, auch zum Teil richtig krasse Witze machen kann, aber dabei auch keine Miene verzieht. Ganz ähnlich wie Nico Semsrott, wobei der zwischendurch schon mal eher schmunzelt. Also auch von der Art und Weise, wie sie es rüberbringt, das ist wirklich Wahnsinn, dass es, dass sie da so ernst bleiben kann und wie gut das mit den, also sie schreibt die Witze auch genau für diese Haltung. Das funktioniert nur in einem Einklang und als Hazel Brugger, das könnte, das glaube ich, also wenn sie schreiben würde für Caroline Kebekus, das würde nicht funktionieren.
Nee.
Das muss schon ein Hazel Brugger
machen. Aber das funktioniert, glaube ich, bei keiner Kabarettistin oder bei keinem Kabarettisten wirklich gut. Es gibt Ausnahmen. Ja, das gibt es. Es gibt auch Leute, die wirklich Texte anderer Leute vortragen können und nicht nur ihre eigenen. Die machen dann so Programme, Kabarettprogramme, so wie früher wie heißt es in München noch, Lach und Schieß. Oder wie das Kommörtchen gemacht hat in Düsseldorf. Es gibt diese Leute, die können das. Matthias Deutschmann hat zum Beispiel, glaube ich, mal eine kurze Zeit für das Kommörtchen geschrieben. Das geht schon, aber ich glaube, das geht wirklich nur politisch und dann muss man eben aus diesen Texten trotzdem ja immer noch was Eigenes machen. Weil man ist ja immer noch der, die man ist. So. Insofern, ja, es ist immer schöner, wenn die Leute ihre eigenen Sachen schreiben, weil da können sie dann auch hundertprozentig das machen, was sie eigentlich machen wollen und was sie sagen wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hans-Dieter Hüsch zum Beispiel irgendeinen Text eines anderen Kabarettisten einfach so vortragen hätte können, ja gut, als eben seine eigenen, weil er eben dazu gestanden hat oder meistens hat er gesessen, aber nicht, also so. Anders ist das vielleicht bei Leuten wie Harald Schmidt, der kann ja auch geschriebene Sachen vortragen wie kaum ein anderer, weil er ja eben auch diese Schauspielerausbildung hat.
Ja, der kann auch umschalten, der kann verschiedene Rollen spielen, das stimmt.
Also insofern, weiß ich nicht, mag es geben, aber ich bin immer so, wenn es um Kabarett geht, weil es da ja auch eine politische Haltung geht am Ende des Tages, da ist es schon schöner, wenn die Leute ihre eigenen Texte vortragen, weil sonst wirkt das, ist das nicht mehr authentisch und das ist ja gerade in dem Bereich sehr wichtig.
Ja.
Insofern, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Hazel Brugger Texte von Kebekus so rüberbringen können.
Nee, oder sie würde es so sehr übertreiben, dass es schon wieder ihr eigenes Stil
genau.
wäre. Das, ja. Sehr gut. Auf jeden Fall zu empfehlen und auch zu beobachten, die gute Frau Brugger, was sie denn da noch im deutschen Fernsehen so tun wird.
Auf jeden Fall. Und auch der YouTube-Channel Deutschland, was geht, ist sehr zu empfehlen. Und die Interviews, das rote Sofa.
Ja, da kann man auch Nico Semsrott mal sehen.
Ja, richtig.
Auch eine sehr gute Folge.
Korrekt. Sehr richtig. Sehr toller Channel auch. Also geht hin und gucket Hazel Brugger und geht auch in ihre Programme, also nicht nur auf YouTube, sondern ihr geht dann auch dahin. Das müssen ja, wir haben ja auch immer so einen pädagogischen Auftrag, Frau Eichler, das ist ja auch wichtig. So, verkostet. Wir sind bei Beaumont, einer meiner Lieblingsdistillen, und wir verkosten den 17-jährigen White Sands. Nun, Beaumont wurde 1779 von David Simpson gegründet. Es war die erste legale Brennerei auf Islay und es ist eine der ältesten Schottlands. Sie ist nach der gleichnamigen Stadt benannt. Wie viele schottischen Whisky-Brennereien wechselte auch Beaumont im Laufe der Zeit mehrmals die Besitzer. Während des Zweiten Weltkriegs war die Brennerei geschlossen. Die Gebäude dienten als Stützpunkt für Flugboote. Und das war auch die einzige Unterbrechung der Produktion. Ansonsten hat man tatsächlich seit 1779 durchgehend produziert. Das ist relativ einmalig. Und dürfte von der Zeit her auf jeden Fall mit Abstand die älteste Brennerei sein, die wirklich mit dieser kurzen Unterbrechung, und das war ja, da können die ja nun wirklich nichts dafür, durchgehend produziert haben. Seit 1994 nun gehört man zur japanischen Suntory-Gruppe. Die wurden dann ja von Beam gekauft. Das ist ja mittlerweile Beam Suntory. Dazu gehört man dann jetzt also. Eine der Besonderheiten dieser Brennerei ist die eigene Melzerei. Da wird noch ca. 30% des Malzbedarfs gedeckt. Und das ist in absoluten Zahlen eine ganze Menge. Weil Beaumont eine ganze Ecke größer ist als zum Beispiel Springbank, die ja 100% decken können ihres Bedarfs. Nur, die absoluten Zahlen sind natürlich ganz andere bei Beaumont. Das heißt also, da könnte Springbank, also mehrere Brennereien könnten die damit bewirtschaften. Nun, aber immerhin ein Drittel kommt noch von Beaumont selber. Das ist eine ganze Menge. Und der Rest wird nicht von Port Ellen bezogen, wie viele andere Brennereien das auf Islay machen, sondern vom Festland von Simpson. Genau wie Glenmorangie nutzt Beaumont Fässer höchstens zweimal. Es kommt also lediglich First Fill und Second Fill zum Einsatz. Ansonsten kommen die Fässer weg, wohin auch immer. Zu anderen Islay-Brennereien, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Andere Brennereien, die es halt öfter, die Fässer halt öfter nutzen, die wird man schon los, da bin ich mir sicher. Der 17-jährige White Sands nun wurde in Bourbonfässer gelagert und wird mit 43 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Er ist sowohl gefärbt als auch kühl gefiltert. So, und wir werden uns dieser ganzen Sache jetzt mal annehmen. Es ist wirklich wunderschön gefärbter Bernstein.
Ja, also sehr schön bernsteinig.
Verrichten wir das Ganze mal. Oh, Frau Eichler. Ich bin zu Hause. Oh.
Das ist ein total schöner, leichter Rauch.
Ja.
Und dann so eine ganz schöne Vanille.
Ja, und wie?
Vanille, Pfirsich, Honig. Mhm. Ach, das riecht toll.
Oh, wow. So ganz bisschen Banane auch. Mhm. Und Birne. Oh, der ist süß.
Wirklich sehr süß. Da kriegt man gar nicht genug von. Dieses Karamell-Honig.
Lecker, ne?
Gemischt mit den Früchten. Das riecht richtig toll. Das ist auch genau die richtige Menge Rauch, so ein ganz bisschen, aber richtig schön da reingewoben. Schön.
Richtig schöner, ist ja schon fast Schokoladenkuchen. Oder so Früchtekuchen.
Ja.
Viel mehr. Ja, marmeladig ist er fast schon, ne? Ja, Beaumont mit Bourbonfässern, interessant. 17 Jahre, der ist gar nicht mal so doll gefärbt, schätze ich mal. Wenn er 17-Jährige in Bourbonfässern gelegen hat, dann kann der schon so dunkel sein. Und was Färben angeht, ne? Also für alle die über Beaumont meckern. Stellt mal euren Talisker 10 neben einem Oban 14 und dann noch ein, was gibt's noch? Nehmen wir ruhig mal Lagavulin 16 und Colila 10, was weiß ich. Und dann guckt euch mal die Farben von denen an. Das ist alles genau die gleiche. Das ist Diageo TM. Das ist nur mal so am Rande. Das ist Trademark-Farbe. Da ist aber ein bisschen mehr drin. So, wenn man länger riecht, ist da wieder so dieses Ostsee. Es wird auch ein bisschen mehr Eiche mit der Zeit. Also ich stehe schon wieder so auf dem Steg und so riech so dieses nasse Holz, weißt du? Dieses, ja, sehr schön. sehr, sehr schön. Sehr lecker. Ich fürchte, wir müssen den probieren.
Das müssen wir, aber ganz schnell.
Ja. Slanjwa.
Slanjwa. Schmeckt auch super, ist erstaunlich so prickelig auf der Zunge. Auch im Geschmack wieder sehr, sehr dezent mit dem Rauch, aber sehr lecker süß.
Mm. Aha. Aber die Eiche kommt stärker durch.
Mhm.
Die gewinnt im Nachklang.
Mhm. Richtig schön würzig.
Ja.
Also durch die Eiche ist es. Mm. Und dunkle Schokolade.
Mhm.
Hinten raus. Wird so richtig schön weich und warm und schokoladig.
Die Früchte stehen aber auch. Also auf der Zungenspitze sind die Früchte da.
Mhm.
Orange fast schon im Nachklang. Und der Rauch ist da. Dieser wunderschöne Pfeifentabakrauch, den ich ja so sehr mag.
Das ist wirklich eine tolle, also viele tolle Noten. Wie lange das auch noch im Mund bleibt.
Und erstaunlich prickelig, wie du schon sagtest. Erstaunlicher Antritt für 43 Alkoholvolumenprozente. Sehr schön. Hm. Süß, würzig, bisschen Kaffeenoten hinten raus. Da kommen die Fässer richtig durch. Hinten, also die Eiche kommt auf der Zunge und im Nachklang richtig raus. Und die Früchte sind schön da. Ja, also das ist eine sehr ausgewogene, schöne Sache hier. Man kennt ja eigentlich Beaumont nicht so mit Bourbon, außer den 10-Jährigen, glaube ich, genau. Der ja in Fassstärke abgefüllt wird und nicht kühl gefiltert ist. Ansonsten sind sie ja immer mit Sherry-Fässern unterwegs. Aber ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut mit den Bourbon-Fässern. Ich habe da Freude dran. Sehr viel Freude, muss ich sagen.
Ja, das Einzige, was er nicht hat, sind Ecken. Der ist jetzt nicht besonders hemdsärmelig, aber ganz toll. Ganz toll abgewogen. Sehr gut in Balance zwischen der Süße, dem Fruchtigen, diesem leichten Rauch. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Das funktioniert.
Oh, dieser Rauch. Der ist schön. Das ist lecker. Ich bin sehr begeistert. Also Beaumont hat mich aber auch noch nie enttäuscht, muss ich sagen. Ich liebe den 15-Jährigen immer noch.
Mhm.
Insofern, ja. Wir haben ja noch keinen ganz alten getrunken. Müssen wir noch mal ran an den 25-Jährigen. Mal gucken, wie der so ist. Beaumont ist ja einer der wenigen, die durchgehend noch so alles in ein Age-Statement haben. Also die haben den 10-Jährigen in Fassstärke, die haben den 12-Jährigen, das ist ja deren Cash-Cow sozusagen. Die haben den 15-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 25-Jährigen. Das ist schon in der heutigen Zeit außergewöhnlich. Ist wirklich, das passt schon. So neben Glenfarclas noch sind sie so die einzigen, die das so durchgehend mit auf jeden Fall, die einzigen. So alle anderen scheinen da ja mittlerweile große Probleme zu haben. Ja, also ein weiterer leckerer Beaumont. Was soll ich dazu sagen? Für 7 Punkte hätte er jetzt nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert sein dürfen und 46 Alkoholvolumenprozente haben müssen. Deswegen gibt es da ein paar Abzüge in der B-Note und deswegen bekommt dieser Beaumont von mir 6 Punkte.
Von mir bekommt er 5 Punkte. Hervorragender Whisky. Und hat mich überzeugt, obwohl es nicht so richtig mein Typ war, aber sehr toll, ausgewogen, ausbalanciert. Ich mag es auch sehr, wenn Whiskys so warm werden und weich auf der Zunge. Toller Whisky. Aus irgendeinem Grund möchte ich ihm nur 5 geben. Mhm. Ist es unfair? Ich weiß es nicht. 5,8 für den Beaumont.
Also 5 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir für den Beaumont. 17 Jahre alt, White Sands. Und wir haben natürlich auch in der nächsten Woche Themen.
Oh ja, wir werden uns nächste Woche für Gelesen wieder bei Clue Writing wiederfinden.
Hm.
Man sei gespannt. Außerdem haben wir die Cold Weather Company gehört mit Find Light. Dann in Gesehen trauen wir uns an den Marsianer, auf Englisch The Martian. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir ein Corrivor heißt es, ne?
Wie, was, wo?
Spricht man das nicht mit V aus? Corrivor Cigar Reserve?
Ich weiß gar nicht, wo bist du jetzt?
bei verkostet.
Ah, das habe ich nicht auf dem Schirm gerade.
Ah, okay. Dann sage ich jetzt einfach mal, es heißt The Côte d'Ivoire Cigar Reserve.
Okay.
Oder etwas in dieser Art. Ihr werdet es hören, wenn ihr uns denn über das Internet hört.
Genau. So machen wir das. Bleibt uns auch in der 301. Folge nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.